wo im Jahr 520 vor Christus spielt und nicht so mega bekannt ist, würde ich wagen zu behaupten. Und trotzdem ist die Geschichte für uns mega lehrreich. Gott geht nämlich in dieser Geschichte mit seinem Volk durch einen geistlichen Prozess durch. Er geht immer wieder, alle paar Wochen, geht er einen Impuls rein und schafft so eine geistliche Erweckung, einen Aufbruch. Und darum passt auch das Bild von diesem imposanten Mammut da hinter mir so gut zu diesem Thema. Es ist ein geistlicher Aufbruch, der da passiert. Und wenn es dir ähnlich geht wie mir und du sagst, ich brauche auch immer wieder geistliche Erneuerung, dann lasst uns miteinander heute Morgen auch so einen Impuls von Gott erwarten. Und er liebt so heute noch, zu uns zu reden. Und für das möchte ich noch beten. Vater, danke vielmals, dass du ein Gott bist, der dir mitteilt. Ein Gott bist, der auch heute Morgen eine Botschaft für uns hat, der uns möchte einen Impuls hineingeben, dass wir dürfen dir näher kommen, dich besser kennenlernen. Das, was du für uns hast, da ein Stück mehr erfassen. Und ich bete, dass das passiert in unserem Herzen. Amen. Wir gehen heute in die dritte Botschaft vom Haggai rein. Und bevor wir das machen, möchte ich euch ein bisschen mit in das ganze Setting und in die zwei vorhergehenden Botschaften, damit wir dann die dritte eben auch ein bisschen besser verstehen können. Den Vers brauchen wir noch gar nicht. Das Setting ist so. Rund 42'000 Juden sind 538 vor Christus auf Jerusalem zurückgekehrt. Sie haben den Auftrag bekommen, dort den Tempel, der vorher zerstört wurde, wieder aufzubauen. Sie sind also gekommen und haben voller Tatendrang tatsächlich angefangen, den Tempel wieder zu bauen. Sie haben die Vision gehabt und das Ziel und darauf hergeschafft, bis sich Widerstand geregt hat um sie herum. Es waren Völker, die das nicht gutiert haben, was da zu Jerusalem ist vor sich gegangen. Und aufgrund von dem haben sie ihre Vision vom Tempelbau nahe vergessen und verlassen. Einfach wegen diesem Widerstand. Und haben sich immer mehr ihren eigenen Häusern zugewendet. Bis es ihre eigenen Häuser wunderbar da sind gestanden. Sogar Deferet heisst es im Haggai 1, während der Tempel in Trümmer ist gelegen. Und da drin ist nach dem Haggai seine erste Botschaft gekommen. Vor 14 Tagen haben wir die gehört von Uli Willen. Und dort war eigentlich die Message von Gott: Hey Volk, ich erinnere euch an die ursprüngliche Vision. Bitte hört auf oder bitte fängt wieder an, eure Prioritäten richtig zu setzen. Erinnert euch wieder an die Vision und nehmt doch den Tempelbau bitte wieder auf. Das Volk hat gehört, Gott hat da in ihr Herz gewirkt und sie haben das gemacht, sie haben Prioritäten umgekehrt, das Haus Gottes zuerst. Rund einen Monat nach Baubeginn kommt die zweite Botschaft vom Haggai, über die haben wir keine Predigt gehabt, darum nehme ich sie hier nochmal auf. Die Leute waren dran am Arbeiten und irgendwie die einen und anderen so zumindest ein bisschen ernüchtert. Sie haben sich zwar Mühe gegeben, aber irgendwie müssen feststellen, dass der Tempel vermutlich nie wird an Glanz vom ersten Tempel herkommen. Wir geben uns zwar alle Mühe, aber irgendwie uns fehlen ein bisschen Möglichkeiten. Wir haben so bescheidene Möglichkeiten. Und wo ist denn da die Herrlichkeit? Und vielleicht geht es dir gleich. Vielleicht kennst du das auch aus deinem geistlichen Prozess, dass du manchmal so einen Punkt kommst, wo du sagst, meine Möglichkeiten sind so bescheiden. Ich wünschte, es ging mehr und besser und irgendwie schöner. Und ich glaube, da dürfen wir auch Haggai seine Botschaft hören, die er dann dem Volk nachher hat dürfen sagen. Ganz eine ermutigende Sache war das nämlich, als er nachher innen hat gesagt, im Haggai 2, in den Vers 1 bis 9 ist das geschrieben, er dürfen sagen, hey Volk, macht euch keine Sorgen um eure Möglichkeiten. Denkt daran, mir gehört alles Gold, mir gehört alles Silber. Es kommt gar nicht so fest auf eure Möglichkeiten drauf an, weil ich habe alle Möglichkeiten. Und im Fall, ich selber werde kommen und den Tempel mit meiner Herrlichkeit füllen. Was für eine Ermutigung, wenn Gott in unsere Möglichkeiten hineinkommt, mit seinen Möglichkeiten. Und so hat das Volk ermutigt, wieder weitergefahren, diesen Tempel zu bauen. Und wir spulen noch mal ein bisschen in der Geschichte. Jetzt sind wir 3 Monate nach dem Tempel, erneuten Tempelbeginn. Und dort ist jetzt die Botschaft vom Haggai, Haggai 2, Verse 10 bis 19, unser heutiger Predigttext. Und ich fange beim Vers 18 an. Im Vers 18 lesen wir nämlich auch wieder das genaue Setting von dieser Botschaft, wo die Botschaft ist reingekommen. Und zwar heisst es dort, dass am 24. Tag vom 9. Monat der Grundstein ist gelegt worden. Oder andere Übersetzungen reden auch davon, dass die Grundmauer aufgebaut worden an diesem Tag. Ich stelle mir vor, das war schon so ein kleiner Marschstein, den man irgendwo erreicht hat. So ein Zwischenschritt, ein wichtiger. Vielleicht könnten wir uns vorstellen, wie heute so bei einer Aufrichtung von einem Haus. Ich erinnere mich, wo bei meinem Elternhaus das der Fall war, wo da die Aufrichtung hat stattgefunden hat und wir mit verschiedenen Bauarbeitern und Architekten und als Familie da im noch rohen Keller von unserem zukünftigen Haus gehockt und auf das Ereignis angestoßen. Und ich stelle mir vor, dass im Volk Israel bei dieser Grundsteinlegung so ein bisschen ähnliche Feststimmung hat geherrscht. So, wow, wir haben so einen ersten wichtigen Schritt geschafft. Das ist das Setting. Und jetzt lesen wir im Vers 10, dass eben an dem gleichen Tag die Botschaft vom Haggai kommt. Vers 10, eben an dem 24. Tag vom 9. Monat, bekommt der Haggai einen kleinen speziellen Auftrag. Er bekommt den Auftrag, Vers 11, zu den Priestern herzugehen und ihnen 2 Fragen zu stellen. Und jetzt Priester, dürfen wir wissen, die waren Profis in Fragen gottesdienstliche Reinheit, kultische Reinheit, sagt man dem auch. Sie hatten schliesslich den Job, über der gottesdienstliche Reinheit zu wachen. Oder sie mussten schauen, dass alles mit rechten Dingen zu und her ist gegangen, dass sie da die Gesetze, die Gott hat gegeben, auch befolgt haben, wenn sie miteinander Gottesdienst gefeiert haben. Darum sind die Priester bei diesen Fragen, die der Haggai ihnen gestellt hat, auch nicht in Verlegenheit geraten. Ich wäre es vermutlich, respektive ich hätte auch müssen sagen, Moment schnell, ich muss schnell noch in den Mosebüchern blättern, dass ich dir die Fragen beantworten kann. Aber die Priester waren zum Glück Profis und Profis hat er gefragt. Also gut. Vers 12. Der Haggai kommt zu diesen Priestern her und sagt, erste Frage. Liebe Priester, wie ist es eigentlich, wenn jemand von euch heiliges Fleisch mit sich trägt? Und wir denken schon, heiliges Fleisch? Kurze Klammer für uns. Wenn ein Priester ein Tier Gott hat geopfert, dann hat das Fleisch von diesem Tier dann als heilig gegolten, weil das Tier Gott ist geweiht gewesen. Also wenn etwas Gott geweiht wird, dann ist es dann heilig, er hat es als heilig gegolten. Klammer zu. Wenn jemand von euch heiliges Fleisch mit sich trägt und jetzt das heilige Fleisch an irgendeinem Lebensmittel ankommt, wird das Lebensmittel dann auch heilig? Bist du nicht lange überlegen und konnte prompt antworten? Nein. Nein, das Lebensmittel wird dann nicht heilig. Nehmen wir einfach mal so. Vers 13. Okay, Priester, zweite Frage. Umgekehrter Fall. Nehmen wir an, jemand ist unrein. Wieder kurze Klammer für uns. Unrein hat man zum Beispiel können sein, wenn man vorher eine tote Person hat berührt hat, hat man dann für eine gewisse Zeit als unrein gegolten. Laut dem mosaischen Gesetz. Angenommen, jemand von euch ist unrein und kommt nachher in Berührung mit so einer Speise, wird die Speise dann auch unrein? Die Priester haben wieder nicht lange studieren müssen, sie haben gewusst, ja, das ist so. Die Speise wird nachher auch unrein. Und wir denken jetzt so, ja, was ist die Logik dahinter? Das waren auch die Spielregeln. So war es festgelegt, so können wir es nachlesen, auch in den Mosebüchern. Aber jetzt kommt es. Jetzt kommt nämlich die Schlussfolgerung und eigentlich eben die Botschaft, die Gott darauf raus hat, weil seid ihr noch dabei? Es ist ein bisschen kompliziert mit Heilig und Unheilig und Priester und so. Jetzt kommt die Botschaft, aber und jetzt müssen wir es schon ein bisschen festhalten. Jetzt kommt der Vers 14, jetzt kannst du ihn sehr gerne bringen. Vers 14 ist das, wo Gott nachher dem Volk hat müssen, sagen, müssen ausrichten. Ah, voilà. Da antwortete Haggai und sprach: Ebenso ist es mit diesem Volk und mit diesen Leuten vor mir, spricht der Herr, und auch mit allem Werk ihrer Hände und was sie dort opfern, ist unrein. Also ich musste es etwa 3-4 Mal lesen, bis ich es verstanden habe. Vielleicht müsste ich es auch noch 2-3 Mal lesen. Unterm Strich geht es um das. Hört, Volk. wenn ihr am heiligen Tempel baut, dann werdet ihr durch das Bauen am heiligen Tempel selber noch nicht heilig. Und wir haben aus der ersten Frage ja gelernt, nicht, wenn das Heilige etwas berührt, wird das dann auch heilig? Das geht nicht. Heilig wird man nicht durch Berühren. Also, Volk, ihr werdet nicht heilig, wenn ihr am heiligen Tempel arbeitet, sondern viel mehr ist das Zweite der Fall. Weil ihr selber unreine Hände habt, tut ihr eigentlich den heiligen Tempel verunreinigen. Und mit diesen unreinen Händen ist jetzt nicht gemeint, dass sie vergessen zu desinfizieren, was sie hergelaufen zum Bauen, sondern da ist mehr dahinter gesteckt. Oder? Sie haben unreine Hände. Und Gott sagt eigentlich, schaut, ihr könnt euch noch so Mühe geben. Eigentlich ist die Unreinheit von euch so ein grosses Problem, dass es alles andere auch unrein und unheilig macht. Erinnert ihr noch, was das Setting war von dieser Botschaft? Fest, Party, ausgelassene Stimmung. Yes, wir haben es geschafft, wir haben den Grundstein gelegt. Und dann kommt so eine Botschaft. Vermutlich ist es still geworden. Ernüchterung pur, eine Enttäuschung irgendwo verdattert. Hö, Gott, was soll das? Du hast uns das doch aufgedreht, dass wir so am Tempel bauen. Wir sind dir doch einfach nur gehorsam und jetzt siehst du plötzlich, das sei vernichtet oder vielleicht sogar schlecht. Wie würdest du reagieren, wenn Gott deine Bemühungen so würde ich kommentieren. Stell dir mal vor, du sehnst dich nach geistlicher Erneuerung, nach Erweckung, streckst dich aus nach dem. Vielleicht hast du sogar aufgrund von der letzten Predigt angefangen, deine Prioritäten neu zu ordnen und zu sagen, ja, zuerst suche ich Gottes Reich und seine Gerechtigkeit. Vielleicht bist du extra am Morgen früher aufgestanden, um Zeit zu haben, für die Bibel zu lesen, bevor du den Tag startest. Vielleicht hast du deine Finanzen geordnet oder ich weiss irgendetwas. Und dann wird Gott so etwas sagen. Was würde es mit dir machen? Vermutlich Empörung, Entrüstung, das wäre ja wohl das Mindeste, oder? Gott sagt letztlich, schau, genauso wenig wie das Bauen am heiligen Tempel damals die Leute hat heilig gemacht. Genauso wenig macht es dich heute heilig, nur weil du im Gottesdienst hockst. Genauso wenig macht es dich heilig, wenn du in der Gemeinde mitschaffst. Genauso wenig macht dich evangelisieren heilig oder macht dich anderen Menschen dienen heilig. All diese Sachen machen dich nicht heilig. Ja, Gott, aber du hast uns das doch aufgedreht. Du hast uns doch gesagt, wir sollen das machen. Das ist doch unser Auftrag. Empören wir uns auch ein bisschen darüber, wenn das die Botschaft wäre. Würde ich uns auch ein bisschen empören. Ist das plötzlich alles schlecht? Nein, ist es nicht. Und um das geht es auch gar nicht. Es geht nicht darum, damals dem Volk zu sagen, es ist schlecht, dass er im heiligen Tempel baut. Genauso wenig, wie es darum geht, heute uns zu sagen, die Sachen seien schlecht, die ich vorhin aufgezählt habe. Der Punkt ist ganz ein anderer. Gott macht ganz einen anderen Punkt mit dieser Aussage und sagt letztlich, hört zu. Es geht um das. Ich suche nicht eure Leistung, ich suche euer Herz. Gott sucht nicht deine Leistung, Gott sucht dein Herz. Schaut, Gott geht im Fall nicht unsere Homepage anschauen und scrollt nicht durch unseren YouTube-Kanal, um feststellen, was wir alles machen und uns dann irgendwo in so einer Skala einordnen, in so einer Rangliste rein. Er schaut auch nicht, wie viele Dienste und Angebote wir rundum sonst machen. Er schaut auf das Herz von uns allen. Es geht ihm um das Herz. Und keine Arbeit, so bewundert und beklatscht sie auch mag sein von Menschen, beeindruckt ihn, wenn sie nicht aus reinem Herz passiert. Das könnte also das heissen, wenn wir all die guten und geforderten Sachen machen, aber zum Beispiel aus Angst raus. Angst, sagen wir, das könnte man sonst ja vielleicht gleich nicht ganz in den Himmel längen. Das ist ein Bau, wo Gott ein Gräuel ist. Und er sagt, nein, das ist es nicht. Oder wenn wir all die guten und geforderten Sachen machen, aus Menschenfurcht, ja, wenn ich sie nicht mache, dann denken vielleicht die anderen, dass sie es nicht ernst meinen. Das ist Gott der Gräuel. Und wenn ich all die Sachen mache, nur aus Pflichtbewusstsein, ist es Gott der Gräuel. Ja, wenn ich denke, es macht es sonst ja niemand. Eigentlich ist es Gott der Gräuel, wenn ich es aus dieser Haltung, aus diesem Motiv heraus mache. Weil er sich unser Herz wünscht und nicht unsere Arbeit. Weil er uns sucht in erster Linie als Anbeter und nicht als Arbeiter. Das ist der Punkt. Gott sucht dich als sein Anbeter und nicht als sein Arbeiter oder Arbeiterin. Ich weiß nicht, was das mit dir macht. Die Botschaft. In mir löst es selber zwei Sachen aus. Und manchmal fast gleichzeitig, obwohl ich zugleich denke, das schließt sich fast aus. Oder es brodelt nach so in mir. Weißt du, das Erste ist, so eine Riesenentlastung. So eine Riesenentlastung. Gott sucht nicht meine Leistung, er sucht mein Herz. Bei ihm bin ich einfach so angenommen. Er liebt mich einfach so. Ich muss noch nicht zuerst noch überzeugen davon, dass ich liebenswert wäre. Ich muss sein Lösungswerk nicht mehr dazu tun, nicht einmal von 99 auf 100%, weil er es vollbracht. Gott sucht nicht meine Leistung, er sucht mein Herz. Das ist so eine Entlastung. Und das ist eine Botschaft, ganz ehrlich, es ist eine Botschaft, die ich immer wieder hören muss. Und falls niemand von euch etwas aus dieser Predigt mitnimmt, ich nehme das mit und ich will da dranbleiben. Es nicht um Leistung geht, sondern um das Herz. Und gleichzeitig, und darum sage ich, manchmal komme ich fast ein bisschen in Konflikt mit dem, gleichzeitig denke ich dann aber, Gott sucht nicht meine Leistung, Gott sucht mein Herz. Und wie schnell bin ich an diesem Punkt? Und ich manchmal echt nur noch arbeiten, Aufträge abarbeiten, Sachen aus Tradition heraus machen und darüber einfach die Herzenspflege vernachlässigen. Und ich komme fast ein bisschen in Stress und denke, ja, Hilfe, wie kann ich denn Gott mit einem reinen Herz dienen? Das schaffe ich ja gar nicht. Wie komme ich zu einem reinen Herz? Wie komme ich zu einem reinen Herz? Das Volk damals hat verschiedenste Prophetien gekannt, die Voraussagen waren, die Verheißungen waren, die ihnen ja, Mut und Hoffnung gemacht haben. Und eine von denen, wenn wir anschauen, die steht im Hesekiel. Im Hesekiel 36 ist die wunderbare Voraussage, die das Volk vielleicht sich in dem Moment, wo der Haggai ihnen die Botschaft hat gegeben, auch hat daran erinnert. Dort steht nämlich das, wo Gott sagt, und ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet von all eurer Unreinheit und euch von allen euren Götzen und von all euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Was für eine Verheißung, wo Gott schon dann gesagt hat, Volk, ich wünsche mir, dass ihr euch auf mich verlässt und nicht auf euch. Verlässt euch auf mich und nicht auf eure eigenen Leistungen. Das war die Message schon dann und das ist sie bis heute. Der Unterschied zwischen dem Volk dann und uns heute ist trotzdem ein grosser. Weil wir kennen die Erfüllung dieser Erheißung. Wir wissen, wie sich das Ganze erfüllt hat und dürfen uns ganz konkret dort dran festhalten. Und darum lade ich uns ein, dass wir miteinander drei Stellen aus dem Neuen Testament lesen und einfach darüber staunen, wie der heilige Gott diesen unreinen Menschen, uns allen, ein Angebot macht. Und das lautet folgendermaßen: Wir fangen mit dem 1. Johannes an. 1. Johannes 1, Vers 7. Das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Es ist Jesus, der reine Herzen schafft. Und wie, das wollen wir im nächsten Vers noch anschauen, aus dem Titus 2,14. Er ist es ja, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von einem Leben der Auflehnung gegen Gottes Ordnungen loszukaufen und von aller Schuld zu reinigen und uns auf diese Weise zu seinem Volk zu machen, zu einem Volk, das ihm allein gehört und das sich voll Eifer bemüht, Gutes zu tun. Und wir nehmen auch gerade Hebräer 9,14. Das Blut Christi jedoch hat eine unvergleichlich größere Wirkung, viel größere ihre Wirkung als das Blut der Opfertiere im Alten Bund ist hier gemeint. Denn als Christus sich selbst von Gottes ewigem Geist geleitet Gott dargebracht hat, war das ein Opfer, dem kein Makel anhaftete. Deshalb reinigt uns sein Blut bis in unser Innerstes. Es befreit unser Gewissen von der Belastung durch Taten, die letztlich zum Tod führen, sodass es uns jetzt möglich ist, dem lebendigen Gott zu dienen. Wow, es ist Jesus, der uns bis ins Tiefste, ins Innerste kann und will reinmachen. Weißt, es ist gar nicht Gottes Anspruch, dass wir das selber müssten machen oder sollten schaffen. Es ist sein Angebot, dass er es in uns wirkt. Jesus ist der Herzensreiniger. Und er ist es bis heute. Und er ist so heute Morgen. Und darum möchte ich dir das Angebot machen, dir die Einladung geben. Egal, ob jetzt hier live oder daheim in deiner Stube. Jesus ist der Herzensreiniger. Und er bietet dir auch heute Morgen an, dein Herz zu reinigen. Wenn du ihn heranlässt und ihn um Vergebung von deiner Herzensunreinheit bittest, dann kommt er und reinigt dein Herz. Wie wunderbar. Müssen wir immer wieder hören, dürfen wir immer wieder nehmen. Sollen wir nie vergessen. Jesus ist es. Es geht um ihn. Du zuerst, Jesus. Was macht es dann, so ein gereinigtes Herz? Was bringt so ein gereinigtes Herz? Sicher nicht das, dass wir uns einfach nachher ein bisschen besser fühlen und Hauptsache jetzt super durch die Welt dürfen laufen und im schlimmsten Fall noch mit dem gereinigten Herz angehen. Nein, natürlich nicht. Wir lesen es hier am Schluss. So dass es uns jetzt möglich ist, dem lebendigen Gott zu dienen. Und zwar so, dass es ihm eben nicht mehr das Gräuel ist, weil wir selber unrein sind, sondern so, dass es ihm gefällt, dass es ihn ehrt, so, dass er Freude daran hat, wenn wir ihm dienen, aus dem reinen Herz heraus, wo er die Voraussetzungen dafür schafft. Und wisst ihr, was auch noch echt erstaunlich ist? Wenn Jesus bei einem Menschen das Herz reinigt, dann passiert dann noch etwas. Dann kommt dann Gott selber und möchte in diesem Herz innen wohnen. Durch den Heiligen Geist kommt er und nimmt Wohnung in diesem putzten, gereinigten, sauberen Herz. Und merkst du etwas? Im Alten Bund hat Gott im Tempel gewohnt. Im Allerheiligsten, in dem Raum, der mit einem dicken Vorhang ist, abgetrennt war vom Rest der Welt. Und wo Jesus gestorben ist, und gerufen hat, es ist vollbracht, ist der Vorhang von oben ab verrissen und der Wohnbereich von Gott hat sich nicht mehr länger auf ein paar Quadratmeter auf der Erde beschränkt, sondern ist rausgegangen und fortan nicht mehr Gebäude gewesen. Nicht die Kirche ist das Pendant zum Tempel im Alten Testament, sondern Menschen mit einem gereinigten Herz. Sein Pendant zum Tempel im Alten Testament. Sprich, ja, du und ich, wir sind der Tempel von Gott. In dir wohnt Gott, der Heilige. Und etwas hat sich nicht verändert zwischen dem Alten Bund und dem Neuen. Im Alten Bund war der Tempel der Ort, wo Gottes Dienst gefeiert wurde. Und das soll auch noch im Neuen Bund so sein. Auch noch heute. Und wenn du der Tempel von Gott bist, dann soll in dir Gottes Dienst stattfinden. Gottes Dienst ist nicht am Sonntagmorgen, um 10 Uhr hier oder bei dir in der Stube, einfach weil der Livestream läuft. Gottes Dienst soll in dir stattfinden. Die Woche ein und aus, jeden Tag, überall, wo du bist, dürfen wir Gott dienen. Also trotzdem all die Sachen machen, die wir am Anfang aufgezählt haben, die Gott uns aufgetragen hat. Aber nicht, um ihn zu beeindrucken oder aus Angst oder aus Menschenfurcht oder aus weiss ich nicht was, sondern aus dem reinen Herz, das Gott uns schenkt. Und das dürfen wir immer wieder ihm hergeben, dass er uns auch hilft da drin, dass wir aus dem raus dürfen dienen, aus dem raus dürfen arbeiten. Das ist die Message, die Hauptmessage von diesem Vers 14. Und wenn ihr jetzt am Anfang gut zugelassen habt, habt ihr gemerkt, ja, der Predigtext geht noch bis 19. Das machen wir jetzt aber nur noch ganz kurz. Dort wird nämlich eigentlich noch im Vers 15 bis 19 noch mal zusammengefasst. Dort tut der Haggai das Volk noch mal daran erinnern, dass sie vor dem Wiederstart vom Tempelbau ja so einen rasenden Stillstand erlebt haben. So hat es der Ueli vor 14 Tagen genannt. Sie haben sich abgespult und alles probiert, irgendwie die Sache im Griff zu haben. Und trotzdem haben sie Missernten, Dürren, ganz viele schwierige Sachen erlebt und sie eigentlich nicht vom Fleck gekommen, weil sie sich dauernd um sich selber dreht. Der rasende Stillstand. Der Haggai erinnert nochmal an die Zeit, an die schwierigen Umstände, die das Volk dort erlebt hat. Aber er erinnert sich nicht nur daran, sondern sagt eigentlich schon wie in der ersten Botschaft. Aber jetzt will ich euch wieder segnen. Schaut nur, achtet euch darauf, was Gott jetzt dann machen wird. Ich werde mich um euch kümmern. Und das neutestamentliche Pendant zu dieser ganzen Geschichte, die erste Botschaft und die dritte Botschaft, die eigentlich so eng zusammengehören. Die dritte Botschaft ist quasi eine Erweiterung der ersten Botschaft, oder? In der ersten Botschaft ist es darum gegangen, hier zuerst. Wir wollen Prioritäten setzen und wieder Jesus zuerst haben. Und die dritte Botschaft erinnert daran, ja, aber nicht aus uns raus und nicht aus Leistung oder um irgendetwas zu recht, sondern aus reinem Herz, wo letztlich auch er schafft, in Abhängigkeit von ihm. Und jetzt das Band von diesen beiden zusammen steht in Matthäus 6, Vers 33, und mit dem schließe ich ab. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Dien Gott, dienen wir Gott weiter aus reinem Herz, wo er schafft, in der Abhängigkeit von ihm. Und wir dürfen gewiss sein, dass er für den Rest sorgt. Er sorgt für den Rest. Ich möchte gerne zum Abschluss beten und dich einladen, auch an deinem Platz einfach Gott eine Antwort auf die Botschaft zu geben, da, wo er dich angesprochen hat. Da, wo er dir einen Impuls hat hineingegeben. Vater, du bist so ein Gott wie du, der von sich aus als heiliger Gott uns Menschen sucht. Der von sich aus als heiliger Gott den Weg frei macht, dass wir dürfen gereinigt werden, um vor dir zu kommen. Danke vielmals, Jesus, dass du das ermöglicht hast. Danke, dass du den Preis gezahlt hast für all den Dreck, den ich immer wieder auflese in meinem Leben. Und Jesus, ich bete um Vergebung. Dort, wo ich selber immer wieder in so ein Leisten hineingehe, dort, wo ich selber immer wieder probiere, aus mir aus irgendwie dir zu gefallen oder zu beeindrucken. Es tut mir leid, wo ich so eine Arbeitermentalität habe. Und ich wünsche mir mehr und mehr, in eine Anbetungshaltung hineinzukommen von dir, dass mein Leben ein Gottesdienst ist. Dass ich nicht, dass mein Selbstverständnis nicht das ist von einer Arbeiterin, sondern das von einer Anbeterin. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du kommst und das in meinem Herz und in all diesen Herzen von den Menschen, die sich das auch wünschen, dass du das einfach wirkst, dass du diesen Prozess weitermachst, dass du weiter immer wieder Impulse hineingehst, die uns an das erinnern. Dass wir von dir bedingungslos angenommen sind. Damit wir dir nachher dienen und dir wirklich ehren, sodass es dir Freude macht. Du bist so ein guter Gott. Amen.